Willkommen bei Radio Heilstrom. Ein Raum für innere Ruhe. Für Klarheit und für neue Ordnung in deinem Inneren. Hier verbinden sich Körper, Seele und Geist. Hier darf Heilung wachsen. Durch Erkenntnis, durch Liebe, durch bewusste Ausrichtung. Nimm dir diesen Moment. Atme ein und wieder aus. Und nun beginnt unsere heutige Episode. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei diesem gemeinsamen Eintauchen in unsere Dokumente.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auf die heutige Sitzung.
Und unser Ziel für die nächste Viertelstunde, das ist wirklich faszinierend. Also wir haben ein sehr spezielles und ja ziemlich dichtes Textdokument vorliegen.
Sehr dicht, absolut.
Es ist ein Skript aus der Reihe Radio Heilstrom. Um genau zu sein, ist es die 14. Ausgabe.
Und der Titel hat es ja schon in sich.
Oh ja, der Titel ist ziemlich bedeutungsschwer. Er lautet Der göttliche Plan, Bindestrich, alles hat seinen Sinn.
Ein gewaltiges Versprechen.
Genau. Und unsere Mission heute ist es, diese extrem intensiven, spirituellen Texte mal wirklich zu entschlüsseln.
Wir wollen quasi die Mechanik dahinter verstehen.
Richtig. Wir wollen herausfinden, wie man aus der Sicht genau dieser spezifischen Weltanschauung in den oft, naja, chaotischen Stürmen des Lebens einen tiefen, unerschütterlichen inneren Anker werfen kann.
Was ja für viele Menschen ein riesiges Bedürfnis ist.
Absolut. Aber ganz wichtig vorab, quasi als unser redaktionelles Fundament für dich als Zuhörer, wir betrachten dieses Material hier völlig unparteiisch.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, also wir machen uns diese theologischen oder spirituellen Aussagen, die wir gleich diskutieren, nicht zu eigen. Wir sind nicht hier, um dich zu bekehren.
Nein, wir nehmen die Rolle der neutralen Beobachter ein.
Genau. Wir berichten objektiv darüber, was diese Texte anbieten und, was ich fast noch spannender finde, welche psychologischen Mechanismen da eigentlich dahinter stecken.
Genau diese neutrale Beobachterrolle ist hier für unsere Erkundung so wertvoll. Es geht uns heute darum, die Architektur dieser Gedankenwelten zu verstehen.
Die Architektur, das ist ein gutes Wort dafür.
Ja, weil die Werkzeuge, die in diesem Manuskript von Radio Heilstrom präsentiert werden, die sind nämlich psychologisch und philosophisch äußerst spannend, wenn man sie mal genauer seziert.
Wenn man sie quasi in ihre Einzelteile zerlegt.
Richtig. Sie bieten einen sehr, sehr systematischen Ansatz, um mit der völligen Unberechenbarkeit des Lebens umzugehen.
Dann lass uns das doch direkt mal aufdröseln. Der Aufhänger dieser Texte, also die absolute Kernprämisse, mit der das Dokument direkt startet, die ist wirklich gewaltig.
Sie lassen da keinen Spielraum.
Null Spielraum. Der Text behauptet gerade heraus, es gibt absolut keinen Zufall.
Nichts.
Nichts. Null. Jedes noch so kleine Detail, also jede zufällige Begegnung und vor allem jedes noch so schmerzhafte Ereignis in deinem Leben ist ein perfekt geplanter Schritt zurück zum, wie sie es nennen, Licht.
Alles hat eine feste Funktion in diesem System.
Genau. Wenn wir dem Text glauben, gibt es im gesamten Universum nicht ein einziges Versehen.
Was hier wirklich faszinierend ist, das ist die Tragweite dieser Perspektive für den Hörer.
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn wir das jetzt mal in einen größeren Kontext setzen und uns ansehen, warum das für dich, ja genau für dich, der uns vielleicht gerade beim Pendeln oder beim Abwaschen zuhört, relevant sein könnte, dann stoßen wir auf einen meisterhaften mentalen Rahmen.
Okay.
Und zwar völlig unabhängig davon, was du persönlich glaubst oder welcher Religion du angehörst. Wir leben heute in einer Zeit der ständigen Informationsflut.
Oh ja, das spüren wir alle.
Ständige globale Krisen und ein kollektives Gefühl des totalen Kontrollverlusts.
Man fühlt sich oft einfach nur ausgeliefert.
Genau. Und was diese Dokumente jetzt vorschlagen, ist ein radikaler, kompletter Paradigmenwechsel in der eigenen Wahrnehmung.
Ein kompletter Perspektivwechsel.
Es geht um den Wechsel von einer passiven, fast schon opferhaften Warum passiert mir das schon wieder? Haltung.
Die wir ja alle kennen.
Hin zu einer extrem aktiven und suchenden Wozu dient mir das eigentlich? Haltung.
Wozu dient mir das? Das ist ein starker Satz. Und da bringt das Dokument gleich im ersten Hauptteil zwei sehr zentrale Denker ins Spiel, die genau diese Philosophie der absoluten Führung untermauern.
Da ist dann absolut kein Raum mehr für den guten alten Zufall.
Überhaupt nicht. Ich finde dieses eine Zitat von Bruno Gröning sehr eindrücklich, das in dem Text wirklich prominent platziert ist. Gröning, der ja in den Nachkriegsjahren als spiritueller Heiler sehr bekannt wurde, sagt hier: Gott führt niemals falsch. Der Mensch sieht nur nicht weit genug.
Ein sehr prägnanter Satz.
Ja. Und Gröning ergänzt dann noch, dass laut dieser Weltsicht hinter absolut allem Liebe steht. Der göttliche Plan ist demnach niemals gegen uns gerichtet, sondern immer für uns, um uns zur Einheit zurückzuführen.
Das ist ein starkes Statement. Und das führt uns auch direkt zu der wohl tiefgründigsten Passage in diesem gesamten Dokument.
Da bin ich jetzt gespannt.
Sie stammt aus den Schriften von Bertha Dudde.
Ah, Bertha Dudde, ja.
Dudde war eine deutsche Näherin, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts behauptete, innere Diktate, sogenannte Kundgaben, zu empfangen.
Also fast schon wie ein Channeling-Prozess.
Genau. Das Skript bezieht sich hier konkret auf ihre Kundgabe 8477. Der Titel lautet: Es gibt keinen Zufall, nichts ist willkürlich.
Passt perfekt zum Thema.
Ja, und sie baut hier nämlich eine brillante philosophische Nuance ein, die das Ganze erst logisch greifbar macht.
Weil es sonst zu einfach wäre.
Weil es sonst unlogisch wäre. Wenn nämlich alles von Gott geplant ist, wie erklärt man dann das Böse oder das sinnlose Leid auf der Welt?
Stimmt, das klassische Theodizee-Problem. Warum lässt ein guter Gott Schlimmes zu?
Exakt. Und Dudde löst dieses Problem, indem sie messerscharf unterscheidet. Und zwar zwischen Gottes Willen auf der einen Seite und Gottes Zulassung auf der anderen Seite.
Warte mal, das musst du uns genauer erklären. Den Unterschied zwischen Wollen und Zulassen, den finde ich nämlich extrem spannend, aber der ist nicht sofort, naja, intuitiv greifbar.
Lass uns das zerlegen.
Ja.
Wenn ich mir das so überlege, ist das vielleicht wie bei Eltern und Kindern.
Wie meinst du das?
Also, es ist absolut nicht der direkte Wille einer Mutter, dass ihr Kind vom Klettergerüst fällt und sich das Knie blutig schlägt. Sie will ja nicht, dass das Kind Schmerzen hat.
Richtig.
Aber sie lässt es quasi zu, dass das Kind überhaupt auf dieses viel zu hohe Gerüst klettert, damit es Koordination lernt, mutiger wird, eigene Erfahrungen macht, auch auf die Gefahr hin, dass es wehtut. Verstehe ich Bertha Dudde da in diesem Kontext richtig?
Das ist eine hervorragende Analogie. Die bringt es wirklich perfekt auf den Punkt.
Okay, also Wille versus Zulassung.
Es ist ein genialer Mechanismus zur Erklärung der Welt. Dudde schreibt im Grunde, nicht alles, was passiert, ist der direkte, aktive Wille der göttlichen Ordnung.
Weil ja offensichtlich schreckliche Dinge passieren.
Es passieren furchtbare, schmerzhafte Dinge, die gegen jede Definition von Liebe verstoßen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt der Autoren, wenn etwas scheinbar Schlechtes passiert, das nicht dem direkten Willen entspricht, dann ist es zumindest eine bewusst erteilte Zulassung.
Und warum lässt eine höhere Ordnung so etwas dann zu?
Dudde argumentiert ganz ähnlich wie bei deiner Mutter-Kind-Analogie, um dem Menschen einen, wie sie es nennt, geistigen Vorteil zu verschaffen.
Einen geistigen Vorteil?
Es geht um die Erprobung des menschlichen Willens hier auf der Erde. Der Schmerz ist nicht das Ziel, aber er ist der Raum, in dem Wachstum überhaupt erst stattfinden kann.
Wenn wir das mal direkt an dich da draußen weitergeben. Wie oft ärgerst du dich über ungeplante Umwege?
Oh, ständig.
Über den verpassten Zug, die geplatzte Beförderung, den blöden Streit aus nichts. Dudde sagt laut unserem Material ganz klar, dass genau diese Umstände, diese nervigen oder auch extrem schmerzhaften Reibungspunkte dazu dienen, dich zu erproben.
Sie haben einen Zweck.
Ja, es geht nicht darum, dass das Universum dich bestrafen will, sondern darum, was du aus dem Erlebten machst.
Wenn wir diese Sichtweise jetzt rein psychologisch betrachten, dann sehen wir sofort, warum sie für viele Menschen so extrem wirkungsvoll ist.
Weil sie beruhigt.
Sie nimmt dem Menschen die existenzielle Angst. Ein Universum des reinen Zufalls ist zutiefst furchteinflößend, weil es unberechenbar, kalt und völlig gleichgültig ist.
Das stimmt, dieses Gefühl, dass alles umsonst sein könnte.
Diese Texte aber bringen Sinn genau dorthin, wo vorher vielleicht nur stumpfer Schmerz, Chaos oder unglaubliche Frustration war. Alles bekommt eine Aufgabe. Selbst der Schmerz wird von einem sinnlosen Unfall zu einem maßgeschneiderten Werkzeug.
Maßgeschneidertes Werkzeug, das ist eine fantastische Überleitung zu unserem zweiten großen Themenblock.
Ja.
Was mich beim Lesen nämlich total begeistert hat, ist, wie das Manuskript verschiedenste mystische Perspektiven aus völlig unterschiedlichen Jahrhunderten zusammenführt.
Das haben die Autoren sehr geschickt gemacht.
Wir haben in diesem kurzen Text Stimmen aus unterschiedlichsten Epochen und alle scheinen exakt denselben Mechanismus zu beschreiben. Da taucht zum Beispiel Johannes vom Kreuz auf.
Richtig. Johannes vom Kreuz war ein spanischer Mystiker und Karmelit aus dem 16. Jahrhundert.
Ein Schwergewicht in der Mystik.
Solut, er hat sich extrem stark mit der sogenannten dunklen Nacht der Seele befasst, also mit Phasen der absoluten inneren Trostlosigkeit.
Genau der. Und sein Zitat im Text ist für mich ein absoluter Augenöffner gewesen.
Was sagt er?
Er sagt sinngemäß, Gott führt die Seele durch Wege, die wir uns absolut nicht aussuchen würden. Und zwar mit dem Ziel, damit die Seele zu dem wird, was sie sonst aus eigener Kraft nie geworden wäre.
Weil wir den Widerstand scheuen.
Richtig. Wir würden ja immer den bequemen Weg wählen. Immer.
Das ist ein sehr starkes Konzept der Transformation durch das Unerwartete. Und das Manuskript verknüpft das dann wunderbar mit zwei deutlich moderneren Stimmen.
Wer ist dann noch dabei?
Luisa Picaretta, einer italienischen Mystikerin des 20. Jahrhunderts, und Derek Prince, einem sehr bekannten britischen Bibellehrer, der ebenfalls im 20. Jahrhundert wirkte. Zeug Gottes.
Da ist wieder das Werkzeug.
Jede Krise, jeder Schmerz, jede Freude, alles ist nur ein Instrument zur Formung des Charakters.
Und Luisa Picaretta?
Sie geht dann noch einen Schritt weiter in die Mechanik dieses Vorgangs. Sie spricht davon, dass dieser göttliche Wille etwas Gutes in die schwierigen Dinge förmlich hineinwebt.
Hineinwebt, das ist ein schönes Bild.
Der Haken an der Sache ist, laut ihr nur, der Mensch erkennt dieses eingewebte Gute meistens erst sehr viel später. In der Akutsituation, wenn der Schmerz voll da ist, sehen wir das Gute noch nicht.
Und da, genau bei diesem Weben, da habe ich sofort an eine Alltagsanalogie gedacht, die das für dich als Zuhörer vielleicht richtig schön visuell greifbar macht.
Lass hören.
Stell dir vor, du betrachtest einen riesigen, wunderschönen, prächtigen Orientteppich.
Okay.
Aber du stehst leider auf der falschen Seite. Du guckst dir die Rückseite an.
Ah, verstehe.
Was siehst du dann? Ein absolutes Chaos aus Fäden, dicken Knoten, unschönen Farben, Dingen, die scheinbar überhaupt keinen Sinn ergeben und wild durcheinander laufen.
Ein ziemliches Gewirr.
Genau. Und das ist unser Blick auf unser Leben, wenn wir mitten in einer Krise stecken. Wir sehen nur die Knoten.
Aber die Vorderseite?
Die Vorderseite, das eigentliche Meisterwerk, ist das große Ganze, der Plan. Und Thomas von Kempen, ein weiterer mittelalterlicher Denker, wird im Text genau mit dieser Grundidee zitiert.
Was schreibt er dazu?
Er erinnert uns daran, wer die Hand des Webers in all diesem Chaos erkennt. Wer also begreift, dass dieses Fadenchaos auf der Rückseite zwingend nötig ist für das wunderschöne Muster auf der Vorderseite, der findet Ruhe in absolut allem, was ihm geschieht.
Ein wirklich exzellentes Bild für das, was die Verfasser hier transportieren wollen. Es veranschaulicht diesen Perspektivwechsel perfekt.
Finde ich auch.
Aber das wirft natürlich sofort eine sehr pragmatische Frage auf.
Welche?
Wie kommen wir von dieser rein theoretischen Erkenntnis, also dem Verstehen des Teppichs, zur tatsächlichen gelebten Umsetzung?
Ja, die Praxis.
Was nützt mir die schönste mittelalterliche Philosophie, wenn ich am Montagmorgen im strömenden Regen im Stau stehe oder eine niederschmetternde berufliche Nachricht bekomme und einfach nur wütend und frustriert bin?
Exakt das habe ich mich auch gefragt. Und deshalb war ich extrem erleichtert, als ich sah, dass das Dokument von Radio Hallstrom nicht einfach nur in philosophischen Sphären schwebt und uns mit klugen Sprüchen alleine lässt.
Sie werden konkret.
Sehr konkret. Die zweite Hälfte des Textes liefert einen echten Praxisteil. Wir haben hier quasi einen spirituellen Werkzeugkasten mit 7 konkreten Schritten bekommen, um diesen verborgenen Sinn in den Dingen im Alltag wirklich zu erkennen.
Dann lass uns da mal Schritt für Schritt durchgehen. Wie fängt dieser Prozess laut dem Text an?
Das willst du wissen.
Sehr gerne.
Dieser analytische Aufbau ist nämlich wirklich bemerkenswert.
Das Material beginnt bei Schritt 1 und 2 mit dem mentalen Fundament. Schritt 1 nennt sich in den Raum des Vertrauens treten.
Okay, das klingt nach Vorbereitung. Es geht hier um die bewusste Unterbrechung des automatischen Stressmusters. Das Setting wird sehr anschaulich beschrieben. Man soll sich bewusst aus der Akutsituation herausnehmen, sich bequem hinsetzen, tief einatmen, die Augen schließen und ganz bewusst darum bitten, den Plan hinter den Dingen sehen zu dürfen. Es ist eine Art innere Neuausrichtung.
Und Schritt 2 liefert dann quasi die Spielregeln für diesen Raum des Vertrauens, richtig?
Korrekt. Schritt 2 formuliert die eiserne Grundregel, die man in diesem Moment verinnerlichen muss. Die Wege sind nicht immer sichtbar, aber... Und das ist das Kernaxiom dieses Weltbildes. Sie sind immer zielgerichtet, weise und liebevoll.
Das ist die absolute Grundhaltung.
Ja, ohne die Akzeptanz dieser Annahme können die weiteren Schritte laut den Autoren gar nicht funktionieren. Man muss diesen Vertrauensvorschuss leisten. Auch wenn ich im Dunkeln tappe und nur die Knoten auf der Teppichrückseite sehe, das wunderschöne Ziel existiert.
Okay, das klingt noch sehr nach innerer Einkehr. Aber in Schritt 3 wird es dann total praktisch, oder?
Ja, genau, das ist der Rückblick im Licht. Und ich würde dich jetzt am liebsten direkt bitten, genau das mal für dich selbst gedanklich durchzuspielen.
Also der Zuhörer soll mitmachen.
Unbedingt. Denk mal kurz an eine aktuelle Krise in deinem Leben. Irgendetwas, das dich gerade stresst oder belastet. Das Skript wendet jetzt 3 gezielte Fragen auf diese Krise an.
Welche sind das?
Die erste Frage lautet: Was hat diese Situation in mir hervorgerufen oder verändert? Muss ich vielleicht plötzlich mehr Geduld aufbringen? Zwingt mich diese Situation zur Demut?
Und die zweite?
Die zweite Frage ist: Welche Tür hat sich genau dadurch unerwartet geöffnet oder vielleicht auch endgültig geschlossen?
Und die dritte Frage bei diesem Rückblick ist aus psychologischer Sicht besonders tiefgreifend und oft am schwersten zu beantworten. Wo war in dieser Krise ein verborgener Schutz?
Oh ja, der verborgene Schutz.
Das ist ein Aspekt, den wir in der Regel komplett übersehen. Manchmal, so argumentiert der Text, bewahrt uns ein augenscheinliches Unglück vor einem viel größeren, für uns unsichtbaren Übel.
Hast du da ein Beispiel?
Du verpasst den Bus, ärgerst dich furchtbar, kommst zu spät zum Meeting. Aber vielleicht wurdest du genau dadurch davor bewahrt, in einen schweren Unfall verwickelt zu werden. Es ist das Konzept des präventiven Schmerzes.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Das Konzept des präventiven Schmerzes leuchtet mir ein, wenn es um den verpassten Bus geht. Aber wie unterscheide ich das laut dem Material davon, dass ich mich einfach aktiv aus einer schlechten Situation befreien sollte? Wenn ich zum Beispiel in einem furchtbar toxischen Arbeitsumfeld stecke, da kann ich doch nicht einfach sagen, ach, das ist präventiver Schmerz, das soll so sein, ich bleibe hier und leide. Das klingt für mich gefährlich nach Passivität.
Das ist ein exzellenter Einwand und eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung.
Weil das sonst echt toxisch werden kann.
Genau. Wenn man die Texte in ihrer Gesamtheit liest, fordern sie keineswegs toxische Passivität oder eine Opferhaltung.
Gott sei Dank.
Es geht bei diesen Fragen nicht darum, im Außen nichts mehr zu verändern. Es geht vielmehr darum, den inneren Widerstand gegen den Moment aufzugeben.
Ah, okay.
Du darfst und sollst kündigen, wenn der Job toxisch ist. Aber die Philosophie schlägt vor, den Jobverlust oder die Krise nicht als Strafe des Universums zu sehen, sondern als den notwendigen Schmerz, der dich überhaupt erst dazu zwingt, dir einen besseren Job zu suchen. Der Sinn liegt in der inneren Lektion, nicht im stoischen Ertragen von Missbrauch.
Okay, das macht absolut Sinn. Der Schmerz ist quasi der Weckruf, nicht das Endziel.
Richtig.
Und wenn wir das verstanden haben, gehen wir laut den Unterlagen in Schritt 4 über. Das nennt sich dort die Umdeutung im Glauben.
Das klingt nach einer massiven Reinterpretation der Realität.
Ist es auch. Statt mit dem Schicksal zu hadern, fragt man in der Stille ganz gezielt, was will mir das lehren? Oder was in mir soll geheilt werden?
Was wird da als Beispiel genannt?
Da nennt der Text ganz konkrete Beispiele wie alte Wunden, falsche Vorstellungen von Sicherheit oder auch unseren eigenen Stolz. Und schließlich fragt man, wohin soll ich durch diese Krise eigentlich geführt werden?
Genau. Diese Technik der Umdeutung ist ein klassisches, in der modernen Therapie sehr bewährtes Instrument der kognitiven Umstrukturierung, hier eben eingebettet in ein spirituelles Gewand.
Kognitive Umstrukturierung, das musst du kurz erklären.
Um es simpel zu sagen, kognitive Umstrukturierung bedeutet, dass man lernt, automatische, negative Gedankenmuster zu erkennen und durch hilfreichere, realistischere Gedanken zu ersetzen. Es holt das Individuum komplett aus der Ohnmacht.
Man wird wieder handlungsfähig.
Du bist nicht mehr das wehrlose Opfer der Umstände, sondern der aktive Beobachter deines eigenen Wachstumsprozesses. Und das führt uns dann direkt zu Schritt 5.
Oh ja, Schritt 5. Das ist ein mentales Modell, das visuell sehr gut funktioniert. Das Skript nennt es die Analogie der 3 Türen.
Das ist wirklich spannend.
Ich liebe dieses mentale Modell. Das ist für mich der absolute Höhepunkt dieses Praxisteils. Lass uns das mal für unsere Zuhörer anhand eines fiktiven Beispiels aufschlüsseln, weil das wirklich ein Werkzeug ist, das man sofort nach dem Hören anwenden kann.
Welches Beispiel nehmen wir?
Sagen wir, ich habe monatelang auf eine Beförderung hingearbeitet und heute erfahre ich, ein Kollege hat den Job bekommen.
Ein harter Schlag.
Ich bin am Boden zerstört. Wie laufe ich jetzt durch diese 3 Türen?
Ein sehr praxisnahes Beispiel. Das Modell schlägt vor, genau diese Situation systematisch durch 3 metaphorische Türen zu betrachten. Tür Nummer 1 ist das Sichtbare.
Das Sichtbare.
Das ist der rein menschliche, faktische, äußerliche Blick. Was passiert hier gerade objektiv?
Die Antwort lautet schlicht, ich habe die Beförderung nicht bekommen. Der Kollege hat den Job.
Genau. Tür 1 bringt oft Enttäuschung, Wut und Existenzangst mit sich.
Okay, das ist die harte Realität. Und Tür Nummer 2?
Tür Nummer 2 ist dann der Blick nach innen. Was macht diese äußere Situation mit meinem Herzen und meinem Ego?
Also die emotionale Ebene.
Mehr als das. Wird hier vielleicht eine Illusion aufgedeckt? Zum Beispiel die Illusion, dass mein Selbstwert nur an meinem Jobtitel hängt? Werde ich in Demut gereinigt oder wird mein Charakter in Bezug auf Neid gegenüber dem Kollegen geprüft? An Tür 2 beginnst du bereits den Sinn für deine persönliche Entwicklung zu suchen.
Wow, das geht tief. Und dann kommt Tür Nummer 3, das Göttliche, wie der Text es nennt.
Das ist die finale Ebene.
Genau dieser verpassten Beförderung gewesen sein.
Es öffnet eine riesige Zeitperspektive.
Ja, vielleicht hätte mich dieser Job in einen Burnout getrieben. Vielleicht zwingt mich diese Absage endlich dazu, mich selbstständig zu machen, wovon ich doch eigentlich immer geträumt habe.
Und du hast mir vorhin in der Vorbereitung ein Detail aus dem Text gezeigt, das ich unglaublich faszinierend fand, was genau diese dritte Tür betrifft.
Ah, du meinst die Voraussetzung dafür.
Ja, das ist ein sehr feiner, aber absolut entscheidender Punkt im Dokument. Die Verfasser betonen, dass ich diese göttliche Tür, oft erst dann überhaupt zeigt, wenn wir bereit sind, den Widerstand loszulassen.
Das ist hart.
Solange wir krampfhaft und wütend versuchen, Tür 1 wieder aufzubrechen, solange wir also mental immer wieder durchspielen, wie unfair der Chef war und wie wir die Entscheidung rückgängig machen können, bleibt Tür 3 verschlossen.
Das leuchtet ein.
Das Begreifen des langfristigen Sinns setzt das bedingungslose Akzeptieren der aktuellen Situation voraus.
Das ist extrem kraftvoll, weil es den Fokus komplett verschiebt. Und das bringt uns in unserer heutigen tiefgehenden Analyse direkt in den vierten und letzten Hauptteil unserer Quellen.
Die Integration in den Alltag.
Genau. Wenn wir diese drei Türen durchschritten haben, stellt sich mir die Frage, wie behalte ich diese Sichtweise im wirklich hektischen Alltag bei? Bietet der Text da eine tägliche Routine?
Das tut er. In Schritt 6 geht es um die tägliche Anwendung. Das Skript nennt es die Alltagsübung, den Satz, der alles verändert.
Den Satz, der alles verändert, das ist ein großes Versprechen. Wie lautet der?
Mehrmals am Tag, besonders in Momenten des Stresses, soll man folgenden Satz sprechen. Herr, ich nehme an, was du zulässt. Ich vertraue deinem Plan.
Herr, ich nehme an, was du zulässt. Ich finde, da steckt eine gewaltige Wucht drin. Erinnert mich sofort wieder an Bertha Dudde und die Zulassung von vorhin.
Absolut. Und wenn wir die psychologische Mechanik dahinter analysieren, verstehen wir auch, warum dieser Satz laut dem Text so extrem mächtig sein soll.
Was passiert da psychologisch?
Dieser Satz zielt wie ein Präzisionsinstrument direkt darauf ab, den inneren Widerstand zu brechen. In der Psychologie wissen wir ja, das meiste Leiden entsteht gar nicht zwingend durch die Situation selbst, sondern durch unseren Widerstand gegen die Situation.
Weil wir uns dagegen wehren, dass es so ist, wie es ist.
Wir kämpfen gegen eine Realität an, die bereits eingetreten ist. Das raubt uns immens viel Energie. Sobald der Widerstand gegen das, was ohnehin schon da ist, endet, folgt der innere Frieden. Das Material verspricht, wenn du das Zulassen akzeptierst, kollabiert der zermürbende Kampf in dir.
Und um genau diesen Frieden tief im Unterbewusstsein zu manifestieren, endet der Praxisteil im Skript dann mit einer geführten Meditation und einem Abschlussgebet. In der Meditation, also Schritt 7, gibt es diesen einen wiederkehrenden Leitsatz, alles dient meinem Erwachen.
Alles dient meinem Erwachen.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Jede noch so banale Diskussion an der Supermarktkasse oder furchtbare Nachricht dient dem eigenen Erwachen.
Es hebt das Alltägliche auf eine sehr spirituelle Ebene.
Und das eigentliche Abschlussgebet ist dann wirklich der Moment der totalen Kapitulation des menschlichen Egos. Man legt das eigene Leben komplett und ohne Vorbehalte aus den eigenen Händen in die Hände einer höheren Ordnung. Alles, wirklich alles, in diesen Texten mündet in dieses eine große Fazit. Das Herz soll ruhig werden.
Das ist das ganz klar erklärte Ziel der Autoren, das Herz soll ruhig werden.
Ja.
Und wenn wir uns den strukturellen Aufbau des Originalmaterials ansehen, gibt es am Ende noch ein recht interessantes Detail für unseren Kontext.
Welches Detail meinst du?
Der Sprechertext von Radio Hallstrom verrät uns, dass diese spezielle Sendung das Ende einer Themenwoche markiert. Eine ganze Woche lang ging es um den göttlichen Willen und die innere Führung.
Ah, okay, das war also eine Reihe.
Genau. Und der Text teasert auch schon an, wohin die Reise als nächstes geht. In der darauf folgenden Woche lautet das neue Thema nämlich Heilung durch Liebe und Vergebung.
Das ist eine logische Reihenfolge.
Das zeigt sehr schön, wie methodisch hier ein Weltbild aufgebaut wird. Zuerst muss das absolute Vertrauen in den Sinn von allem aufgebaut werden. Erst wenn man nicht mehr mit dem Schicksal hadert, kann man auf diesem Fundament dann in die echte Vergebung und Heilung gehen.
Okay, was bedeutet das alles unterm Strich? Lass uns das für dich nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir langsam zum Ende kommen. Wenn man den Argumenten und Werkzeugen dieser Texte wirklich folgt und sie in den Alltag integriert, dann betrachtet man sich selbst ab dem heutigen Tag nie wieder als Opfer der Umstände.
Man tauscht die Opferrolle gegen eine Beobachterrolle.
Man sieht sich nicht länger als Spielball des blinden Zufalls. Stattdessen wird man laut dieser Philosophie zu einem aufmerksamen Schüler in einem gigantischen, liebevollen Klassenzimmer namens Leben.
Ein schönes Bild. Das Klassenzimmer Leben.
Und in diesem Klassenzimmer ist jede einzelne Lektion maßgeschneidert, extra für dich entworfen, um dich wachsen zu lassen.
Ich stimme dieser Zusammenfassung voll und ganz zu. Die Synthese all dieser mystischen und praktischen Ansätze, die wir heute analysiert haben, fordert uns zu einem enormen Schritt auf.
Welchem?
Sie verlangt von uns, dass wir nicht nur intellektuell verstehen, dass alles einen Sinn haben könnte, sondern dass wir die Realität in tiefem Frieden annehmen. Es ist letztlich die Praxis der radikalen Akzeptanz.
Radikale Akzeptanz, genau das ist es. Und bevor wir dich jetzt wieder in deinen eigenen, hoffentlich ab heute etwas weniger zufälligen Alltag entlassen, haben wir noch einen letzten Gedanken für dich vorbereitet.
Genau.
Einen Gedanken, der über das eigentliche Dokument hinausgeht und vielleicht noch ein bisschen in dir nachhallen wird, wenn du gleich abschaltest.
Ja. Wenn wir diese Weltanschauung bis zu ihrer ultimativen Konsequenz durchdenken, möchte ich dich heute mit einer recht provokanten Überlegung zurücklassen.
Ich bin Glanzohr.
Wenn wir wirklich absolut kompromisslos daran glauben würden, dass jeder noch so nervige Stau, jede verpasste Chance und jeder tiefe Schmerz ein absolut präzise platziertes Werkzeug für unser eigenes Erwachen ist, würde uns diese totale Gewissheit eines göttlichen Sicherheitsnetzes eigentlich extrem mutig und unaufhaltsam machen. Weil wir ja quasi nicht mehr tief fallen können.
Weil ja alles für uns passiert.
Genau. Oder besteht nicht vielleicht auch die große Gefahr, dass wir uns auf diesem Vertrauen ausruhen, uns entspannt zurücklehnen und völlig passiv werden, nach dem Motto, es läuft ja eh alles exakt nach Plan, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen oder Missstände bekämpfen.
Das ist der schmale Grat.
Wo genau liegt eigentlich die feine Grenze zwischen tiefem, spirituellem Vertrauen, das uns stärkt, und purer menschlicher Bequemlichkeit, die uns lähmt?
Po, das ist wirklich eine Frage, die man sich mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen muss. Eine großartige Überlegung, um dieses gemeinsame Eintauchen in die Materie für heute abzuschließen. Wir verabschieden uns und wünschen dir unglaublich viel Spaß beim Nachdenken über diese Grenzlinie zwischen Vertrauen und Bequemlichkeit. Bleib neugierig, behalte vielleicht ab und zu mal die drei metaphorischen Türen im Hinterkopf, wenn es in deinem Leben mal wieder chaotisch wird, und wir hören uns bei unserer nächsten tiefgehenden Analyse. Mach's gut!
Das war eine weitere Episode von Radio Heilstrom. Vielleicht nimmst du heute einen Gedanken mit. Vielleicht nur ein Gefühl von mehr Klarheit. Vielleicht einfach einen Moment der Ruhe. Lass das Gehörte in dir nachklingen. Ohne Druck, ohne Eile. Wenn dir diese Folge gut getan hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, denen Heilung und innere Ordnung wichtig sind. Und vergiss nicht, denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.